Fill in. Dein Schlagzeug-Podcast. Rund um Instrumente, Technik und Rhythmen. Von Band bis Philharmonie. Mit Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Fill In, deinem Schlagzeug-Podcast. Und das ist eine ganz besondere Folge heute, Folge Nummer 50. Eine kleine Jubiläumsfolge und die wollte ich unbedingt mit einem ganz besonderen Schlagzeuger gestalten und da fiel die Wahl auf meinen heutigen Gast. Er war lange Jahre mein Lehrer, konnte viele Erfahrungen im Bereich Musical Drumming sammeln und ist auch auf den Bühnen hier in der Region und über Deutschland hinaus schon zu Gast gewesen, in Orchestern, in kleinen Jazz-Kombos und heute ist er mein Gast und es freut mich sehr, dass er da ist. Hi Thomas! Willkommen im Podcast.
Hallo, Philipp, ja. Ich fühle mich geehrt. Sehr schön.
Ist es ungewohnt für dich, so angekündigt zu werden, Thomas?
Aber ja, natürlich. Ich bin ja meistens im Hintergrund tätig und ja.
Ja, ich kenne das. Ich sitze auch am liebsten einfach hinterm Schlagzeug und bin da so ein bisschen auch für mich, aber trotzdem natürlich bei der Musik und beim Publikum. Und ich brauche auch nicht so die erste Reihe. Aber heute geht es um dich, Thomas, und auch ein bisschen ja um uns. Und es freut mich sehr, dass du mein Gast bist.
Freut mich auch.
Und wir diese 50. Folge gestalten können.
Ja, ich danke für die Einladung. Wie gesagt, ich fühle mich geehrt. Ich bin da gespannt, was auf mich zukommt.
Das bin ich auch, Thomas. Ich habe so ein paar Stichpunkte mir notiert und da gehen wir einfach durch und... Die Frage, die ich zu Beginn sehr gerne stelle, ist folgende. Wie kamst du zur Musik und wie war dein erster Berührungspunkt mit dem Schlagzeug? Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, also zur Musik kam ich. Ich bin aufgewachsen in einer musikalischen Familie. Allerdings waren die meisten in der Familie, zu acht waren wir Streicher und Pianisten. Und ich war da ein bisschen das schwarze Schaf in der Klassikerfamilie. Und wollte aber trotzdem unbedingt Schlagzeug lernen. Das konnte man damals hauptsächlich in unserem Ort im Musikverein. Es gab da noch nicht so die Möglichkeiten. Da hätte man fahren müssen an die Musikschule und so. Und genau, das war natürlich aber die Musik, die jetzt so in unserem Elternhaus nicht so gut angesehen war. Aber ich habe mich da durchsetzen können. Und habe dann tatsächlich im Musikverein angefangen mit der kleinen Trommel und eigentlich auch inspiriert durch das Beobachten der Schlagzeuger in den Schulbands. Da war auch eine rege Musiktätigkeit. Also da war viel Musik in den Schulen, in denen ich aufgewachsen bin. Ja. Genau, und Schlagzeug hat mich immer fasziniert. Vielleicht auch, weil es was anderes war, was der Rest der Familie so gemacht hat. Wollte mich da vielleicht auch ein bisschen absehen. Man weiß es nicht. Man will sich da vielleicht ein bisschen abgrenzen oder was
ja.
Besonderes sein.
Ja. Wie konnte ich mir dann den Alltag in deiner Jugend vorstellen? Haben dann deine Geschwister und Eltern Mozart geübt, während du im Kinderzimmer die Jazz-LPs rauf und runter gehört hast? Oder wie sah das aus bei euch?
So ähnlich kann man sich's vorstellen. In jedem Zimmer wurde was anderes geübt. Also Streichetüden für Cello und Geige und Klavieretüden. Und bei mir im Keller war halt dann der Lärm. Da ging's ab. Genau. Und ich habe viel zur Musik gespielt am Anfang. Und ja, so ein paar kleine Trommelübungen eben machen dürfen. Vom Lehrer aus.
Mhm.
Ja.
Ja, cool. Du hast ja dann in den 80er Jahren deinen Weg zu Dr. Mabluse gefunden. Können wir auch nachher noch drauf zu sprechen kommen. Kam da während der Schulzeit schon der Kontakt zustande und verband euch damals das gemeinsame Interesse an Blues und Bluesrock? Wie kam es dazu, dass ihr zusammengefunden habt?
Also tatsächlich war der erste Kontakt zum Posaunischen der Band im Musikverein, in der Jugendkapelle. Und da haben wir dann auch schon ein bisschen so abgesplittet und hatten eine kleine Dixie-Band und haben da unsere ersten Versuche mit Jazz gemacht und dann ging das in der Schule dann weiter. Da hat man dann die ersten Jazz-Auftritte gehabt mit so Dixie-Band und dann aber ging das in die Richtung Coverband. Da hat man viel so in der Schulband dann Billy Joel gespielt oder Stevie Wonder und so Sachen. Was uns halt so gefallen hat, war ein ganz guter Pianist dabei, der hat da die Sachen alle spielen können und wir haben uns da eingeklinkt. Und der Posaunist hat aber dann die Idee gehabt, er möchte jetzt so eine Band haben, wie die dann so Songs spielt im Stil von Supercharge oder auch ein bisschen James Brown, als bluesiges Zeug halt auch. Und da hat er sich die Leute zusammengesucht. Und die waren dann von verschiedenen Bands, die in Waiblingen damals so tätig waren, hat er sich einfach ein paar Leute zusammengesucht und mal eine Probe gestartet und so ging das dann los und es hat allen Spaß gemacht und ja, hat bis heute macht es allen Spaß.
Ja, das merkt man. Ja.
Es ist einfach eine Clique geworden und ja, man ist einfach ein Freundeskreis. Ja, manche Ehe ist zur Bruch gegangen, aber Blusenlei hat es überlebt.
Ja.
Ja, man sieht sich natürlich auch nicht so oft, gell, das ist klar. Das ist, man freut sich dann immer, wenn man trotzdem die vertraute Leute sind. Und man hat gleich die gleichen Wellenlängen, den gleichen Humor. Und das, ja, ist eine gute Stimmung immer.
So geht es mir auch, wenn ich Musikerkollegen nach vielen Wochen oder so oder Monaten mal wieder treffe. Das ist dann einfach ein Ankommen und man fühlt sich dann gleich aufgehoben. Und ich denke, das braucht es auch, um gemeinsam eine gute Musik zu machen.
So ist es, ja, genau.
Ja, Thomas, dein beruflicher Weg ging dann ja auch in dem Bereich Musik. Du hast ja in Stuttgart, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann studiert, Schlagwerk. War das während der Bandzeit schon klar? Also war das ein Entschluss, den du dann relativ früh schon gefasst hattest? Und wie war dann dein Weg in die Richtung?
Ja, das war eine Option. Ich habe schon damals, als es darum ging, was machst du denn jetzt nach der Schule, habe ich schon einfach mal probiert, wie weit kann das gehen mit dem Schlagzeug. Das hat mich schon interessiert. Und ich bin ja auch immer zweigleisig gefahren, habe Unterricht genommen bei klassischen, eher klassisch orientierten Lehrern und habe aber auch für mich immer das Drumset weiter bedient, also einfach weiter geübt und gemacht und gespielt. Und habe dann an der Hochschule in Stuttgart ein klassisches Studium angefangen. Das hat geklappt. Und habe nebenher Jazz gespielt und dann auch ein Zusatzstudium Jazz noch gemacht an der Hochschule in Stuttgart. Und es hat sich dann so entwickelt, dass ich dann doch mehr in den Popularbereich gewechselt bin. Oder beziehungsweise es ging dann schon auch mit den Musicals los, direkt nach dem Studium. Ja.
Mhm. Ja, die Musicals sind ja ein sehr gutes Stichwort. Du warst ja, glaub, wenn man das jetzt mal ganz bildhaft ausdrücken darf, der erste Schlagzeuger am SI-Zentrum in Stuttgart, oder?
Genau.
Ich habe mal recherchiert, es war ja 1994,
ja.
Die Uraufführung von Miss Saigon.
Genau.
Und es war das erste Musical, das damals im Stage Apollo Theater gespielt wurde.
Mhm. Ja.
Erinnerst du dich an die Stimmung und die Atmosphäre damals? Ich stelle mir das vor wie so eine Aufbruchstimmung, hey, die Musicals kommen jetzt über den großen Teich nach Deutschland und wir können hier was ganz Neues machen. Wie ging es dir damals dabei und wie kamst du vor allem auf die Musicals? Gab es da eine Ausschreibung bei euch an der Hochschule über deinen Professor oder, weil du hattest damit vorher vermutlich auch noch keine Berührungspunkte gehabt?
Ja, ich war da eigentlich schon etwas skeptisch auch. Ich habe gedacht, oh je, ein Stück so lang zu spielen, das kann ja nicht auf Dauer gut gehen oder wie macht es Spaß oder ja. Ich wollte es aber einfach mal wissen. Es war dann die Audition da ausgeschrieben, in der Hochschule hing da auch ein Zettel und das fand dann auch tatsächlich in der Hochschule in Stuttgart statt, weil das Instrumentarium eben da war. Man musste halt, es war natürlich schon toll, dass ich da ziemlich breit aufgestellt war, also sowohl Klassik, Ahnung in klassischen, Bedienung der klassischen Instrumente hatte und halt auch ein bisschen grooven konnte oder Jazz-Erfahrung hatte im Drumset. Also die Vielseitigkeit war da schon damals sehr wichtig.
Wurden die Stellen separat ausgeschrieben, also Drumset und Percussion? Oder war das einfach, hey, wir suchen ein paar Schlagwerker, spielt mal vor, zeigt mal, was ihr so drauf habt?
Nee, es wurde tatsächlich, es wurden drei Stellen ausgeschrieben. Und es war eine mit Drumset halt und zwei Percussion-Stellen. und eine mit hauptsächlich Pauke und eine mit hauptsächlich Mallets, ja, vorwiegend Mallets. Und es waren ja sehr viele asiatische Instrumente zu bedienen, die wir gar nicht kannten hier. Wir hatten dann auch tatsächlich jemand aus London, der das in London gespielt hatte, der hat uns beim Produktionsaufbau, hat er uns gezeigt, wie das Zeug zu bedienen ist und zu spielen ist. Mhm. Und was überhaupt was ist. Ja. Kabuki-Klepper konnte man damals nicht, oder ein Gucci oder Bao, Gong, das kannte man einfach nicht. Das waren Begriffe, die hatten wir hier nicht gehabt. Und ja, es war halt Neuland. Und es war tatsächlich schon ein bisschen Aufbruchstimmung. Es war toll, das zu erarbeiten. Es war sehr anstrengend. Wir haben teilweise dann wirklich morgens Probe gehabt und dann aber noch bis 1 Uhr nachts im Zutritt geübt, mir Schlagzeuger, weil wir mussten uns ja einteilen, wer was spielt. Das war ein riesen Percussion-Park, wirklich. Und es musste eingeteilt werden, wer wann was bedienen kann.
Das heißt, auch du als Drummer musstest da aushilfsweise noch Klein-Percussion, nehme ich jetzt mal an, oder so Klangeffekte wie ein Tamtam oder Gong noch bedienen.
Genau, oder diese große Odaiko, die so eine riesige Trommel, die man vielleicht von den japanischen Trommlern kennt, sowas. Mhm. Die hing da über uns. die hat tatsächlich jeder mal von uns bedient, von uns dreien.
Ach, ihr saßt gebündelt, alle drei, nicht separiert in Kammern im Orchestergraben, sondern in einem Raum?
Nee. Genau, in einer Ecke des Orchestergrabens.
Okay.
Wir haben schon viel Platz gebraucht mit unserem Zeugs.
Vor allem, ja, die es nicht kennen, Platz ist eigentlich der entscheidende Faktor im Orchestergraben. Und allein so eine Marimba oder so ein Vibraphon braucht ja schon ein paar Meter. Hat denn der Kollege aus London euch auch gesagt, nicht nur was ihr aufbauen müsst, sondern auch wie ihr es aufzubauen habt, dass ihr die Sachen gut erreicht?
Ja, der hat uns schon geholfen, klar. Aber wie gesagt, wir haben auch viel selber erarbeitet. Nachts bis um 1 haben wir geübt und morgens um 9 waren wir dann wieder da zur nächsten Probe, weil es einfach so aufwendig war. Ja. Man musste wirklich die Choreografie lernen, wer wann was bedienen muss.
Krass, ja, das stelle ich mir schon aufwendig vor. Vor allem Bedienung und Koordination ist ja so was beim Schlagzeug, was normalerweise viel Geduld erfordert. Und ihr hattet vermutlich wenig Zeit, um das zu erarbeiten. Deshalb die Nachtschichten.
Genau. Ja, das waren besondere Zeiten. Und man hat ja dann auch überlegt, das machst du halt mal ein paar Monate und dann kommt was anderes, dann macht man was anderes wieder. Aber dass das dann wirklich über Jahre ging, das war, ja, das hätte man nicht gedacht. Aber es war ein tolles Team. Es war einfach ein toller Arbeitsplatz, ja. Man hat da wirklich dann ja auch Spaß. Und es ist nicht nur Fließbandarbeit. Das war es dann später vielleicht schon teilweise. Aber am Anfang war das wirklich sehr spannend.
Ja. Das ist so ein schmaler Grat, oder? Beim Musical, weil du spielst ja mehrmals in der Woche die gleiche Show. Mhm. Manchmal auch zweimal am Tag. Wie hast du es dann trotzdem geschafft, da immer möglichst frisch ranzugehen?
Das war wahrscheinlich möglich, weil ich auch viele andere Sachen noch gemacht habe und also musikalisch noch woanders mich betätigt habe und da gefordert war. Und ja, man hat da versucht, natürlich immer sich fit zu halten für weitere Aufgaben. Ja, das war schon auch ein Ding. Ich habe immer weiter geübt trotzdem. Ich habe mich nicht irgendwie hingesetzt und nichts mehr gemacht und dachte, jetzt habe ich die Stelle und machen wir das mal jahrelang. Sondern irgendwie war das immer der Reiz, auch da weiter zu arbeiten an seinem eigenen Spiel. So,
ja. Ja, hast du da eine Empfehlung bezüglich Aufteilung beim Üben? Klar, es braucht immer Anreize, also neues Lernen. Man sollte aber auch die Basics immer auffrischen, also Fußtechnik, Handtechnik, Rudiments. Wie hast du das dann für dich damals gemacht und welche Überroutinen verwendest du heute, um fit zu bleiben und dich weiterzuentwickeln?
Puh, das ist eine Riesenfrage. Also ich mache mir meine eigenen Übungen eigentlich für Koordination und so. Und es habe immer Phasen, in denen ich andere Übungen, die Übungen sich ein bisschen ändern. Mhm. Aber es geht eigentlich immer um Unabhängigkeit natürlich Koordination, ja, und vor allem auch Timing. Das, ja, jetzt ist in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Die Shows werden natürlich immer mehr mit Klick gespielt, weil viele Zuspieler, weil viele Tracks auch mitlaufen, also Instrumente, die vom Band kommen, werden zugespielt. Spielen mit Klick ist einfach sehr wichtig geworden. Und da übe ich auch viel dran. Und Koordination, klar, immer. Da gibt es ja Bücher ohne Ende. Aber ich habe immer wieder so Phasen, wo ich irgendwas aufgreife, irgendwo. Na, ich habe einen Keith Carlo gesehen, habe ich ein Video gesehen von dem, der war ja irgendwie hier unterwegs in Deutschland, hat eine Drum-Klinik-Tour gemacht. Mhm. Und dann habe ich bin ich auf ihn gestoßen und habe gesehen, dass der ja Übungen macht, die wir schon während der Musikschulzeit während der Hochschulzeit gemacht haben. Das gleiche Zeug eigentlich, das macht er jetzt auch noch. Und das habe ich jetzt wieder aufgegriffen und mache mir da auch meine Koordinationsübung dazu. Das ist ganz easy. Eigentlich Drumline-Übungen, die man aber wirklich wunderbar im ganzen Set dann auf die verschiedenen Gliedmaßen legen kann und so und da Unabhängigkeit trainieren kann. Genau, so ein Zeug mache ich.
Das habe ich für mich auch gemerkt. So ein normales Rudiment kann man ja auch auf die verschiedensten Weisen orchestrieren am Drumset.
Genau.
Und allein schon die Handsätze über die Toms verteilen und wenn dann noch die Füße ins Spielen kommen, wird es richtig spannend.
Genau. Ja, oder ich gucke auch gerne mal in das Wilcoxen, die 150 Rudiments von Wilcoxen. Die gucke ich mir gerne mal an. Da picke ich mir immer mal wieder einen raus oder mache das auch mit Schülern. Und dann kommen da immer wieder Themen auf, an denen man schön weiterfeilen kann. Also mir macht das Spaß.
Ja, und das Coole ist ja, dass man diese Rudiments nicht nur in Anführungszeichen, also langweilig jetzt einfach provokant gesagt auf der kleinen Trommel spielen kann, sondern man kann die ja auch in den Groove integrieren auf irgendeine Weise. Da kann man dann die Kreativität spielen lassen.
Genau, ja.
Ja, Thomas, du hast ja gerade schon ein Thema angesprochen, Thema Musik bei den Musicals. Da gab es ja auch mal vor einigen Jahren eine Kampagne, Musicals brauchen Live-Musik. Das ist ja schon eine Entwicklung, die ich auch mitverfolge. Anfangs bei Tanz der Vampire, da warst du ja auch dabei, da durfte ich mal mit dir mit, ein, zwei Mal in den Orchestergraben. Weiß ich noch, im ersten Akt war ich bei dir in deinem Kämmerchen neben einem Bassist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das der Alex war oder so nebenan.
Doch,
ja, mit Streichbass und E-Bass. Und im zweiten Akt war ich beim Thomas Nell und beim Rüdiger Ruf, Trompeten.
Ja.
Vorne Reihe Hornistinnen, das weiß ich noch, zwei, drei Hornistinnen und eine Bassposaune, also sowas von geil. Wohingegen heutzutage, es läuft ja jetzt wieder in Stuttgart, meine ich.
Nee, jetzt läuft es gerade nicht mehr. Es lief.
Es lief, ja. Aber da habe ich gehört, dass die Anzahl der Musiker drastisch zurückgegangen ist. Von, wie viel war es bei dir damals? Um die 30?
Tatsächlich 29 Spieler, ja.
Und jetzt sind es noch knappe 10 oder so?
Ja, das ist eine Rhythmusgruppe, Percussion und Streicher. Zwei waren das, glaube ich, Geige, Cello und Holzbläser.
Ja.
Ein Horn war auch noch dabei, ja. Genau. Also, ja, total abgespeckt.
Ja, und ich stelle mir halt immer die Frage, merkt man das gar nicht? Weil ich würde das merken. Also, wie der Titel der Kampagne damals schon sagte, Musicals brauchen Live-Musik. Live-Musik transportiert ja auf eine ganz andere Art und Weise Emotionen als was vom Band. Das Band kann ja keine Aufregung oder keine Spannung in dem Maße transportieren wie ein echter Musiker. Das wirkte dann so mechanisch. Gab es da nie Feedback irgendwie von Zuhörern in die Richtung, hey, bringt mal die Musiker zurück in den Orchestergraben? Oder ist es eher schwierig, dieses Thema?
Es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, also Reaktionen habe ich nicht so viele mitbekommen vom Publikum. Sie sind ja so geflasht von dem, was sie visuell mitbekommen, was da auf der Bühne abgeht. Und die Lichteffekte sind natürlich ganz andere als damals bei der ersten Version. Und das ist viel aufwendiger und interessanter, spannender natürlich dadurch, ja. Und die Musik wird dann geht vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund dadurch. Es ist immer noch da und es ist aber nicht so wichtig, wie viel da live ist. Vielleicht ist da schon wichtig, dass noch ein Live-Anteil dabei ist. Aber ja, anscheinend kann man viel ersetzen. Es funktioniert ja. Es wehren sich zu wenig. Also es gibt nicht viele Reaktionen. Also ich bekomme nichts mit, dass das Publikum da sich beschwert oder so.
Ja. Ich fand es früher auch unglaublich spannend. Klar, ich bin da voreingenommen als Musiker, aber wenn man Blick in den Orchestergraben hatte und dann die Streicher sehen konnte, der Bläsersatz macht so viel aus, finde ich, das Beobachten, das Miterleben, das ist für mich ein wichtiger Teil eigentlich von so einer Aufführung.
Natürlich, es kommt eine ganz andere Energie in den Saal, wenn es vom Orchestergraben richtig was, wenn da was abgeht, klar.
Mhm. Ja.
Ganz anders, das ist schon so.
Und es gibt aber trotzdem noch andere Musicals. Wir waren zum Beispiel jetzt im Juli zweimal in Schwäbisch Hall an der Großen Treppe.
Ja.
Und da haben sie Hairspray aufgeführt und Wie im Himmel mit einer großen Band. Also es waren schon um die so 16 Musikerinnen und Musiker.
Ja.
Also es gibt schon noch Produktionen, die darauf mehr Wert legen. Und ich bin auch ehrlich zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, wenn da an der Musik gespart wird, möchte ich das unterstützen? Tendenz eher nein. Auf der anderen Seite, die Musiker, die da sind, machen ja trotzdem einen guten Job und die können ja auch nichts für die Umstände.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist schwierig. Eigentlich, Musical hat ja Musik mit drin.
Eben, das sage ich mir auch immer. Es geht um Musik eigentlich auch. Nicht nur um Darstellungen um die Bühne. Aber das ist ein heißes Thema, ja. Ich kann es auch nicht wirklich. Ich finde es auch komisch, zum Beispiel, dass man bei Tarzan ist man im Nebenraum.
Mhm.
Ja, man ist gar nicht mehr im Saal drin. Das finde ich auch ein bisschen traurig, ja, dass das nicht anders möglich ist. Dass sie das so konzipiert hatten damals. Es ist schade und man muss halt damit klarkommen. Wir müssen deswegen jetzt immer zum Klick spielen. Die Dirigenten haben immer weniger Funktion eigentlich.
Ja.
Die starten halt den Klick und spielen Keyboard dann noch mit. Und es ist schon immer das Musik machen, was man früher so erleben durfte.
Mhm.
Dass noch mehr Interaktion da ist zwischen Bühne und Orchestergraben.
Ja.
Das gibt's halt nicht mehr. Der Klick ist halt der Chef im Moment, ja.
Mhm. Klick ist natürlich von Nutzen. Ich vermute mal, bei Dr. Mablus spielt er nicht mit Klick. Ihr seid so eingespielt. Aber man sieht es heutzutage häufig, dass in Bands oder ja bei Live-Gigs, wo es wirklich abgestimmte Setlisten gibt, dass die Drummer da mit Klick spielen.
Ja.
Dann kommen auch die Ansagen über den Klick-Track, also Chorus, Refrain und so weiter. Das kann schon eine wertvolle Hilfe sein. Aber das wird dann halt schnell statisch und lebt nicht in dem Maße wie jetzt ein Dirigent.
Ja, ich bin da auch zwiegespalten. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich es gut finden soll, dass es alles so berechenbar geworden ist dadurch auch. Gell? Das ist ja alles total, ja, steril, wie du sagst, steril eigentlich. Und gleichförmig und es lebt nicht mehr, vielleicht lebt es nicht mehr so. Andererseits ist es auch zu bewundern, wie die jungen Leute heute alle mit der Technik umgehen und wie sie klickfest sind und das ist schon super.
Mhm.
Und die Hörgewohnheiten ändern sich natürlich auch beim Konsument dann auch. Der will immer die perfekte computergesteuerte Musik haben. Ja. Das ist schon. Also der ist die gewohnt und vielleicht wundert er sich, wenn das nicht so kriegt. Vielleicht. Andererseits gehen ja auch viele in Jazzkonzerte wieder. Das ist schon. Da ist es ja nicht so perfekt. Also da ist. Lebt ja auch mehr.
Ja.
Aber diese Coverbands, die sind schon, ja, die spulen das Ding ab, wie es im Radio läuft. Das ist schon erstaunlich. Und die haben die perfekten Tracks, also die Sounds, die dann noch abgefeuert werden zum Klick, die man dann da hört, die Sequenzen und so von Keyboards. Das ist, ja, Hammer.
Mhm.
Schon toll, wenn man es dann fast so hört wie im Radio. Andererseits lebt es immer, ja.
Aber da hast du ja den Luxus, wenn man so sagen darf, dass du bei Dr. Mablus zum Beispiel und bei deinen Bandtätigkeiten generell, aber lass uns mal Dr. Mablus im Fokus stehen, da lebendige Musik in Anführungszeichen machen kannst, also ohne Clicktrack, sondern einfach auf die gute alte Art und Weise.
Ja.
Ihr habt ja auch mittlerweile 9 Alben aufgenommen und viele eigene Songs geschrieben. Die wichtigste Rolle, um auch ohne Klick in Time zu spielen, bildet ja die Verbindung zwischen Schlagzeug und Bassist.
Ja.
Würdest du das auch so festhalten, dass die Connection von Bassist und Drummer einfach so das Rückgrat der Band ist? Und was tust du als Drummer oder was kann man als Drummer generell dafür tun, dass einfach der Groove stabil läuft und nicht ins Wanken kommt?
Naja, du machst ja durch dein Spiel allein schon klar, wo es lang geht. Und du bereitest, also bei My Blues bereite ich auch viele Sachen vor. Also ich habe kleine Zeichen, musikalische. Ja, die haben sich einfach dran gewöhnt, an mein Spiel auch. Ich habe einmal in der Probe tatsächlich einen Klick angemacht und habe den mit dem Klick gespielt. Und es war für die so schlimm, die halt konnten das gar nicht ertragen, dass es mal wirklich ganz gerade ausgeht. Also in der Band, da schwankt es extrem. Wir haben unser eigenes Timing halt. Das hat sich so entwickelt. Das fühlt sich dann komisch an, wenn man das ändert. Da fühlt sich alle unwohl tatsächlich. Und damit muss ich halt leben. Ich versuche schon immer noch, das noch zu verbessern, also noch genauer zu spielen. Und übe da halt für mich dran. Und versuche da dann stabil zu sein, auch beim Auftritt. Ich spiele manchmal die Songs, hab ich auch schon gemacht, tatsächlich mit dem Klick einfach für mich durch. Und check so ein bisschen, wo ist denn das, wo geht da was, wohin? Wie sind meine Tendenzen und kann ich das beim Gig vielleicht auch ein bisschen verbessern noch? Es ist einfach schön, smooth durchläuft.
Die Songabläufe sind ja auch von grundlegender Wichtigkeit, dass eben der Auftritt, ich zitiere dich, smooth durchläuft. Hast du da die Struktur immer fest abgespeichert oder reagierst du auch ein Stück weit auf die, natürlich die Solos, ja klar, da, die sind flexibel in der Länge, aber hast du da für dich ein Muster, dass du stringent durchgehst und dann basierend darauf deine Signale gibst?
Ja, das läuft eigentlich immer alles gleich. Man ist das so eingespielt. Und klar, meine Fill-ins sind ein bisschen verschieden oder so. Oder mal fällt mir was anderes ein, was ich noch machen könnte, wo ich noch was anderes, ja, wo ich ein bisschen noch ein Zeichen geben könnte oder wo ich mich zurücknehmen könnte auch. Also es ändert sich in ganz kleinen Details, ändert sich das noch, aber die Struktur steht immer und es ist immer klar, wer ein Solo spielt und vielleicht ist mal ein Solo ein bisschen länger, aber naja, die Songs sind ja klar für alle immer gleich, dann funktioniert der Apparat auch. Wenn wir zu viel aus dem Ablauf rausgehen würden, wäre es, glaube ich, schwierig für die große Band. Ja.
Stichwort Signale, das ist ganz wichtig. Ich denke, das ist auch wertvolles Hands-on-Wissen für die Praxis, für alle Schlagzeuger, die zuhören. Ich habe nämlich für mich gemerkt, dass es manchmal wirklich so Nuancen sind im Groove, in den Klangfarben. Zum Beispiel, wie ich die Snare-Drum bediene oder wie ich Akzente setze innerhalb des Grooves. Ich habe aber auch gehört, dass und selber schon angewendet, dass man mit dem Crashbecken sehr wirkungsvolle Signale setzen kann, um einen neuen Part einzuleiten. Gehst du da mehr über Akzente und neue Klangfarben im bestehenden Groove oder machst du viel über Fill-ins oder Pickups in die Richtung, um da der Band anzusagen, wie es weitergeht?
Das sind schon Pickups, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Richtet sich auch sehr nach dem Gesang. Ich höre schon sehr, wann ist wo Gesang und den möchte ich nicht stören, auch nicht mit langen Crashbecken. Manchmal lasse ich lieber ein Crashbecken weg und gucke, dass der Text zu verstehen ist, ja, oder der Gesang. Ich muss nicht nach jedem Film unbedingt ein Crashbecken spielen, muss man gar nicht. Man kann eine Überleitung machen und dann ist das lärmende Ding da nicht. Es ist das lärmende Blech, sondern die macht halt, ja.
Ja.
Das habe ich in der letzten Jahre so gemerkt, dass ich manchmal zu viel Becken und auch zu viel offene Hi-Hat gespielt habe. Das mit der Hi-Hat kann man noch viel nuancierter auf und zu machen, also das viel mehr steuern, dass sie nicht alles zulärmt. Das habe ich früher viel gemacht, weil dann Vampire wurde uns immer vorgeworfen, dass die Hi-Hat doch sehr mächtig ist und
okay.
Das war mir dann doch ein Zeichen. Und das habe ich dann auch in andere Aufnahmen bei mir gehört, dass man da einfach ein bisschen runter, dass man das noch mehr steuern kann.
Also sprich, das öffnet der Hi-Hat zum einen bewusster einsetzen, also nicht zu oft.
Genau.
Und das halboffene Spiel ist das, diese Art zu spielen, welches viele anderen Frequenzen störend überlagert.
Ja, das macht man ja gerne im Refrain, auch in so einer Rocknummer oder so, dass man dann da die Hi-Hat aufmacht. Aber das muss man gar nicht so extrem aufmachen, wie es manche machen. Also es ist, der Sound ist auch schon anders, wenn es nur ein bisschen geöffnet ist.
Ja, das ist interessant, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Anregung, dass man mal sein Spiel reflektiert in die Richtung, hey, wie kommt es denn im gesamten Mix raus und an welchen Stellen stört das Schlagzeug, weil das Schlagzeug hat ja immer noch die Rolle des Begleiters und ich denke, jeder Schlagzeuger ist auf seine Weise sensibel. Klar, es gibt die Hardhitter, wie man so schön sagt, aber ja. So die Feinfühligkeit braucht es in irgendeiner Art und Weise. Einmal, um den Laden zusammenzuhalten und das andere Mal aber auch, um einfach Musik zu machen, ja. Musik lebt von Spannungsbögen, von Dynamik, von Akzenten, von Übergängen und der Schlagzeuger hat die Rolle, das vorzuleben und, wie du schon sagtest, anzukündigen und aktiv voranzutreiben, zu gestalten.
Klar, der Schlagzeuger kann unheimlich viel die Dynamik natürlich steuern, indem er wirklich runterführt. Das macht auch so ein Solo ganz interessant, wenn man da wirklich das mal tatsächlich total leise anfängt, so ein Gitarrensolo. Und dann kann der wirklich, da gibt es richtig einen Spannungsbogen, wenn der dann da, wenn man dann langsam das auch mit dem Gitarrist zusammen nach oben zieht. Das ist natürlich für das Publikum auch viel interessanter und es macht natürlich auch tierisch Spaß, wenn man mal irgendwie sich dann wirklich runternimmt und gar nichts, kaum was macht, dem nur noch Viertel gibt oder was weiß ich auf der Hi-Hat.
Das bewirkt auch, dass das Publikum genauer hinhört. Denn, so nach dem Motto, hey, was spielen sie denn jetzt? Das ist so schön leise.
Ja, und dass wirklich dann alle sich, auch die Musiker sich konzentrieren und wirklich sagen, oh, gut, was passiert denn jetzt? Jetzt gucken wir mal, machen wir mal langsam was, bauen wir da mal was auf und schauen wir mal, was der Solist so bringt, sozusagen. Ja.
Gucken wir mal, was er so liefert.
Ja, genau. Oder was er braucht vielleicht auch, ja.
Ja.
Genau.
Das ist ja auch immer so eine Versuchung, also wenn du sagst, was braucht's. Ja. Das ist so bei mir, wenn ich mit Bläsersatz spiele und die Bläser haben irgendwie so Akzente, da muss ich mich manchmal selber zurückhalten, dass man nicht zu viel synchron spielt. So, hey, jetzt spielen wir die Synkope noch zusammen und dann das und das und das, die Einwürfe.
Genau, du sagst, das ist bei mir auch so. Es war viel zu viel früher und ich merke immer noch, dass ich Sachen weglasse mehr tatsächlich. Mhm. Wenn ich so mit Mar Blues spiele zum Beispiel, manchmal denke ich, was hast du denn da alles mitgespielt? Muss ja gar nicht. Lass sie das alleine machen, die können das.
Manchmal liegt die Essenz in der Einfachheit des Grooves, ja.
Genau, immer spiel doch einfach nur den Groove für die und die können doch das Zeug machen. Das ist doch viel. Ich muss nicht alles zuballern, ich muss nicht alles mitmachen. Das wird dann nur hektisch dadurch auch. Ein bisschen. Ja. Oder aggressiv.
Ja.
Und es ist schöner, wenn es durchrollt, eigentlich der Groove. Ich finde es auch immer schön, wenn die Leute sich dann bewegen dazu. Wenn ich sehe, es kommt irgendwie im Publikum an, die machen irgendwas, nicken mit dem Kopf oder je nach Form, wo ich halt mit welcher Band man spielt oder Formation.
Ja.
Es ist immer schön, wenn man sieht, dass das Publikum reagiert und das, ich kriege so oft auch Mitteilung, dass es toll ist, wie die Interaktion auf der Bühne ist, dass es Spaß macht zuzuschauen, wie die Musik da entsteht auf der Bühne.
Das sage ich auch immer, ja. Wenn man einen Auftritt spielt und selber auf der Bühne einfach Spaß hat und nachher runtergeht mit der Gewissheit, hey, es war geil heute, dann hat man schon gewonnen. Und nur wenn man selber auf der Bühne Spaß hat, da gibt es auch den Satz, den Funken versprüht, dann kann man andere entzünden, also das Publikum. Da hast du vollkommen recht, ja.
Ja, und das ist auch das Einzige, was man so eigentlich, was noch Sinn oder was noch schön ist an Musik machen, weil mit Aufnahmen oder so kannst du ja, du hast ja nichts mehr von deinen Aufnahmen, die du machst. Die sind halt irgendwo auf Spotify und weiß gar nicht, was das noch soll. Da sieht man kaum noch Sinn drin, weil es ja so entwertet worden ist. Und auch jetzt die Diskussion mit KI.
Oh ja.
Wenn jetzt KI-generierte Musik kommt, wer weiß ja noch, was richtig gespielt ist, was KI-mäßig gemacht ist. Und dann ist es umso mehr schön, wenn die Leute sehen, wie Musik entsteht auf der Bühne. Also dann sind ja Konzerte noch wichtiger eigentlich für uns Musiker oder für die Zuhörer auch.
Ja,
dann ist das Hören von Konzerten wird ja immer beliebiger.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, Thomas, dass das endlos so weitergeht, diese, ich nenne es jetzt mal Neutralisierung der Musik hin zum mechanischen, digital erstellten. Also mein Gefühl sagt mir, dass die Allgemeinheit das so nicht gut heißt.
Die Allgemeinheit wird ja damit einfach beschossen. Also ich meine, wenn ich manchen Sender anmache, dann muss ich auch immer noch die alten Sachen, immer die gleichen Dinger hören. Und ja, ich kann natürlich einen Sender wechseln, aber das ist schon, man ist ja schon abhängig davon, was kommt. Und wenn da nur noch KI-generierte Musik kommt, das weiß ja die Mehrheit, weiß es ja gar nicht, wie es erstellt ist.
Ja.
Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn die Leute sagen, hey, klasse, dass man euch zuschauen kann und das macht so Spaß. Und neulich kam einer, hat gesagt, ich habe bei einer Band, wo ich ausgeholfen habe, gesagt, aber man sieht, dass ihr nicht viel geprobt habt. Man sieht es, dass ihr nicht viel geprobt habt. Aber es macht so Spaß, wie ihr miteinander musiziert, wie ihr kommuniziert auf der Bühne und was da entsteht. Das hat sich so cool angehört.
Toll.
Dann denke ich, wow, ja. Sowas ist doch dann viel wichtiger, wie ob die Musik ist, was da im Radio läuft. Also für mich ist es dann wichtiger, ja. Das Live-Erlebnis ist dann wird für mich immer wichtiger.
Das kann ich voll und ganz verstehen. Das sind dann die Konzerte, die in Erinnerung bleiben, wenn trotz Regenschauer noch eine Handvoll da bleibt und bis zum Schluss voll mittanzt.
Genau, so war es da.
Oder wenn einer den Bassdrum-Soundcheck schon feiert. Und
ja.
Auch schon erleben, ja. Da hast du eigentlich dann einfach gleich Lust aufs Konzert. Ja.
Genau.
Das stimmt. Ja. Ich bin auch davon überzeugt, dass nicht so schön ist wie ein Live-Konzert. Ich versuche als Konsument, und ich denke, dazu können wir auch aufrufen,
natürlich,
Live-Musik zu unterstützen. Das heißt, zu schauen, wo Musiker wirklich noch spielen und Musik lebendig darbieten können. Wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele Arten von Konzerten. Es gibt die Jazzclubs, es gibt Musicals, unabhängig von den großen Produktionen, wo auch noch größere Bands im Einsatz sind. Da kann man sich einfach mal umhören, denn davon lebt einfach die Musik, von echten Musikern, von Emotionen, von Herzschlag, sage ich jetzt mal dazu.
Genau. Nicht von Maschinenimpulsen, ja.
Thomas, du hast ja schon ganz viel erlebt, nach deinem Studium gestartet bei Miss Saigon, Tanz der Vampire, ich glaube Elisabeth hast gespielt, ganz viele Musicals, Orchestergraben, du hast ja die Entwicklung der Musik aktiv miterlebt und trotzdem immer noch so deine Anker bei Dr. Mablus zum Beispiel mit musikalischen Weggefährten. Ich habe auch gelesen, da hast du die Rolle des Pausenbeauftragten. Auf der Website steht, du weißt immer...
Oh.
Wo man der nächste Halt machen kann und wo es noch was Gutes zu schnabulieren gibt. Stimmt es?
Das ist sehr veraltet, muss ich sagen. Also früher ist man halt zu den entsprechenden amerikanischen Filialen hat man angefahren und hat sich einen dicken Burger reingehauen. Aber das hat sich geändert. Wir sind alle jetzt ziemlich ernährungsbewusst geworden und stopfen immer alles in uns rein, was uns einfach so hingestellt wird. Ja, also da bin ich nicht mehr, da bin ich nicht mehr zuständig für die Raststätten. Wir fahren auch sehr selten noch im Bus tatsächlich, fährt doch jeder auch in Zweiergruppen oder so, fahren wir in PKWs.
Mhm.
Ja, weil das ist einfach, früher hat man PA noch mitgebracht zu der Veranstaltung, aber das machen wir schon lange nicht mehr, wir haben keine PA mehr und es ist immer alles gestellt vor Ort. Und meistens hat man einen super Sound, muss sich da um nichts kümmern. Wir haben einen Tonmann, der das super macht, der sich mit den diversen Anlagen super auskennt und uns halt auch gut kennt und weiß, wie die Band auszusteuern ist und wo was, in welchem Song was passiert und so. Das ist natürlich auch immer wichtig. Davon ist die Band auch abhängig, dass der Sound einfach stimmt, dass der Mann weiß, was laut sein muss, was gerade im Vordergrund steht musikalisch.
Ja, der Tontechniker ist der wichtigste Mensch und der wichtigste Kollege eigentlich auch, in denen geht nichts.
Ja.
Daher an der Stelle vielen Dank für eure Arbeit.
Ja, allerdings.
Ihr seid ja jetzt im August, lese ich gerade, nochmal in Balingen mit Dr. Mablus.
Ja.
Das heißt, wer den Thomas nicht nur am Schlagzeug, sondern auch mal bei einer A Cappella-Einlage erleben möchte. Oder ja. Macht es sowas noch, A Cappella-Gesang?
Ein bisschen, ja. Ja.
Okay, ja. Dem sei des wärmstens empfohlen, auf jeden Fall.
Genau.
Gut.
Gut.
Thomas, genau. Zum Abschluss hätte ich noch eine kurze Schnellraterunde oder Schnellfragerunde, besser gesagt, einfach so in Richtung Technik, Equipment.
Ja.
Da haben wir uns ja auch schon mal ausgetauscht.
Spannend.
Wenn du jetzt die Wahl hast, binärer oder ternärer Groove, was macht dir mehr Spaß?
Oh nee, das darfst du nicht fragen. Macht mir beide Spaß, wirklich. Mhm. Ich spiele gern Shuffles, aber ja, das mache ich ja sehr viel. Aber zu viel darf es auch nicht werden. Und ich spiele dann auch gerne mal so funky Zeug.
Mhm.
Oder Latin auch. Also, ja.
Ja. Okay, dann lieber mit Drumsticks komplett aus Holz oder mit so einem Nylon-Tipp vorne dran?
Nö, mit Holz komplett.
Ja.
Ja.
Bei deinen Fällen coated oder clear?
Alles coated. Oh, ja, Resonanzfälle nicht, aber
ja,
sonst immer coated.
Schlagfälle, genau.
Ja, ja.
Weil das dann wärmer klingt, mit weniger Attack bisschen, oder was ist da dein Kriterium?
Gefällt mir einfach. Ich kann das, hat schön Obertöne, ich kann sie abdämpfen, mach einfach ein Tüchle drauf oder so und dann, oder kläb's ein bisschen ab. Ist einfach zu handeln. Man kann das halt, aus dem Emperor kannst du halt nicht mehr so viele Höhen rausholen.
Mhm.
Aber so ein Armwasserrohr kann man halt abkleben und Fader bekommen.
Mhm.
Ja. Genau.
Dann zu deiner Spielweise, ich habe da schon eine Tendenz, aber ich frage trotzdem, Modern oder Traditional Grip?
Je nach Musik tatsächlich. Oder nach Laune auch, oder? Es gibt Phasen tatsächlich auch da. Ich darf es halt nicht vormachen bei meinen Schülern, weil sonst kommen die. Sonst wird es schwierig.
Ja.
Ja. Traditional nicht bei den Schülern machen, das sonst wird's schwierig, gell?
Ja. Und schwierig ist das richtige Stichwort bei schwierigen Rhythmen. Lieber Heel Up oder lieber Heel Down?
Oh, weiß ich nicht. Passiert unbewusst.
Okay, das ist doch super, oder? Wenn der Fuß automatisch das macht, was es soll.
Ja, das wäre schön, ja. Da bin ich auch schwer am Machen, ja. Das ist auch immer ein Thema,
ja.
Füße hinzubekommen, ja.
Aber da habe ich gemerkt, kommt die Sicherheit, kommt die Schnelligkeit, gerade bei der Koordination. Ich mache seit ein paar Wochen auch ein Bass-Drum-Workout und da habe ich gemerkt, dass man langsam einfach anfangen muss und dann kommt die Schnelligkeit irgendwann von alleine, gerade wenn man so Sechzehntel und Triolen oder Sechstolen-Patterns spielt.
Hm.
Ja, da muss man einfach dranbleiben. Die Zeit nimmt einem keiner ab, wie man so schön auch sagt. Ja.
Das stimmt. Die Jahre.
Die Jahre, ja. Und Thomas, ich bin auch dankbar, dass ich viele Jahre bei dir im Unterricht sein durfte.
Ja.
Das war eigentlich oft sehr witzig. Und mit Robin Klopf habe ich ja dieses Jahr auch schon einen Podcast gemacht. Er erinnert sich auch sehr gerne an die Momente zurück, in denen man mit dir einfach mal gegroovt hat und ausprobiert hat.
Aha.
Und so gejammt hat. Das haben wir beide in sehr guter Erinnerung bei dir.
Schön.
Dafür vielen Dank.
Ja, ja, gerne.
Ja, und ich möchte mich auch, Thomas, bei dir für die letzten Minuten bedanken. Wir haben jetzt erst mit technischen Schwierigkeiten ein bisschen gekämpft, aber wir haben eine Lösung gefunden und durften jetzt gemeinsam diese 50. Folge, diese kleine Jubiläumsfolge gestalten.
Mhm.
Und ja, wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Dr. Mablus haben wir ja gesagt, habt ein paar Gigs, stehen noch ein paar Aushilfssachen an und Musical.
Genau, ein bisschen Tarzan werde ich spielen, ein bisschen Tina.
Mhm.
Das läuft jetzt dann aber aus.
Aber warte mal, bei Tina sitzt da nicht der Drummer auf der Bühne?
Ja, da sitzt der Drummer auf der Bühne. Am Schluss wird die ganze Band rausgefahren. Es gibt so eine Konzertatmosphäre. Und
oh, cool.
Ja, dann.
Da stand dein Bühnenoutfit.
Schwarzes T-Shirt, wie immer.
Okay, ja.
Im Graben immer schwarz und auf der Bühne ja entsprechend auch, ja.
Okay, ja, cool. Da wünsche ich dir viel Spaß.
Dankeschön, ja. Ich dir auch. Wünsche dir auch gute Zeit. War sehr witzig, hat Spaß gemacht. Und bin gespannt, was rauskommt.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht, Thomas. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch was für euch mitnehmen konntet. Achtet auf eure Hi-Hat und auf nuancierte Spielweise. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
Schönen Sommer.
Ja, euch da draußen auch schönen Sommer. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war Fill In, dein Schlagzeug-Podcast. Aktuelle Kurse und Angebote findest du unter erfolgsrhythmus.de.